Hiroshima mahnt. Unter diesem Motto finden am Wochenende und kommenden Montag zahlreiche Kundgebungen und Demonstrationen statt. Anlass ist natürlich der Abwurf der Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima am 6. August 1945, also am Montag vor 73 Jahren. Seit diesem schrecklichen Ereignis weiß die Menschheit um die grauenvolle Zerstörungskraft der Atomwaffen und trotzdem strotzen die Waffenlager der Welt davon. China, Frankreich und Großbritannien beispielsweise modernisieren gerade ihre Atomarsenale im großen Stil. Wolfgang Zellner, stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Im Kalten Krieg dienten die Atomwaffen zur Abschreckung. Wozu dienen sie heute?
Sie dienen im Wesentlichen immer noch zur Abschreckung, aber die Abschreckung hat natürlich auch die Seite, dass sie irgendwann mal aus dem Ruder laufen kann. Am allerwichtigsten wäre jetzt, den sogenannten New START-Vertrag zu verlängern, der die strategischen Nuklearwaffen der USA und Russlands begrenzt und der im Jahre 2021 ausläuft. Es ist zu hoffen, dass dieses Thema bei dem Treffen von Putin und Trump am 16. Juli in Helsinki angesprochen worden ist.
Von dem keiner genau weiß, was das Thema war dieses Gesprächs, ne, im Einzelnen.
Wir wissen nicht, was das Thema war, aber im Internet war eine fast 20-seitige Niederschrift der Pressekonferenz zu finden. Und dort kann man zumindest lesen, dass auf der Pressekonferenz Putin das Thema angesprochen hat. Es gab keine direkte Antwort von Trump, aber dennoch habe ich die Hoffnung, dass bei diesem Treffen über diese ganz zentrale Frage gesprochen worden ist.
Nochmal zur Erinnerung für uns. Welche Länder sind im Besitz von Atomwaffen und bei welchen vermutet man es?
Also wir haben die offiziellen Atomwaffenmächte. Das sind die USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und China. Wir sind relativ sicher, dass Israel über nicht unerhebliche Mengen von Atomwaffen verfügt. Auch Indien und Pakistan haben Atomwaffen und Nordkorea. Und andere Länder würden sich die Option offen halten, gegebenenfalls auch Atomwaffen zu bauen.
Wenn man das mal mit dem Szenario zu Zeiten des Kalten Krieges vergleicht, wie groß ist denn derzeit die globale Zerstörungskraft in den Arsenalen?
Ich glaube, das ist gar nicht die entscheidende Frage, die globale Zerstörungskraft. Die Frage ist eine andere. Die ganze nukleare Rüstung multilateralisiert sich. Wir hatten im Kalten Krieg sozusagen eine bipolare Situation zwischen der Sowjetunion und den USA, und bipolare Situationen lassen sich natürlich besser stabilisieren, als wenn wir in eine Welt hineinkommen, wo eine Vielzahl von Staaten Atomwaffen hat. Und an der Schwelle einer solchen Entwicklung stehen wir gerade.
Wenn wir die einzelnen Länder mal durchgehen, China, Frankreich, Großbritannien habe ich erwähnt, die modernisieren. Schauen wir mal nach Russland. Auch Russland hat erst im Frühjahr neue atomare Technologien vorgestellt. Dazu zählen Unterwasserdrohnen, andere nukleare Sprengköpfe, Raketen mit schier unbegrenzter Reichweite. Putin zufolge seien diese Waffen eine Garantie für Frieden. Nun haben Sie schon erwähnt, dass Putin wohl beim Gespräch mit Präsident Trump das Thema angeschnitten hat. Wie bewerten Sie das denn, diese Aufrüstung in diesem Zusammenhang?
Das sind Modernisierungsmaßnahmen. Das sind große Sprüche jetzt von Putin gewesen, aber da war nichts Neues dabei. Das sind Modernisierungsmaßnahmen der nuklearen Arsenale, die bekannt sind. Was wirklich kritisch ist für Europa, ist der sogenannte INF-Vertrag, Intermediate Nuclear Forces. Das ist ein Vertrag noch aus der Zeit der Sowjetunion, unterschrieben von Gorbatschow und Reagan, der amerikanische und sowjetische, jetzt russische landgestützte Atomwaffen zwischen 500 und 5000 Kilometer verbietet. Und bei diesem Vertrag überziehen sich die beiden Seiten, also jetzt Russland und die USA, gegenseitig mit Vertragsverletzungsvorwürfen. Und das ist für uns außerordentlich wichtig, weil wenn dieser Vertrag brechen sollte, dann wäre die Tür offen für ein neues nukleares Wettrüsten in Europa. Und das wäre dann für uns der Worst Case.
Wenn wir mal nach Nordkorea schauen, da gab es ja auch ein Treffen von Kim Jong-un und Präsident Trump. Und da war ja zunächst mal Entspannung angesagt. Aber jetzt meinen amerikanische Geheimdienste beobachtet zu haben, dass Nordkorea weiter mit atomarem Material operiert, dass sich also Kim Jong-un nicht an die Absprachen hält. Was bedeutet das?
Das kann man jetzt von hier aus nicht beurteilen. Also die Nachrichtenlage ist unklar. Ich habe auch gelesen, was Sie gerade vorgebracht haben. Das können wir mit unseren Mitteln weder verifizieren noch falsifizieren. Man muss die Entwicklung abwarten. Also bis jetzt ist nichts Belastungsfähiges da, was zeigt, dass Nordkorea tatsächlich bereit ist, aus der nuklearen Rüstung auszusteigen. Aber dennoch war dieses Gipfeltreffen natürlich ein Anfang, weil was soll man denn machen, außer mit denen zu sprechen, ne?
Zuletzt nochmal ein Blick in den Iran. Iran. Auch da gab es einen Vertrag, den Präsident Trump, tja, wenn man so will, gebrochen hat. Wie geht das da jetzt weiter Ihrer Ansicht nach?
Ja, das halte ich für eine der gefährlichsten Situationen überhaupt. Es gibt ja, um den Rahmen jetzt ein bisschen weiter zu reißen, starke Tendenzen hin zu einem Krieg zwischen Iran und Israel. In dieses Szenario würde dann auch reinpassen eine nukleare Aufrüstung des Iran. Das hat jetzt Trump mit seinem Ausstieg aus dem Iran-Vertrag in gewisser Weise leichter gemacht, zumindest legitimatorisch leichter gemacht für Iran. Also das ist eine hochgefährliche Situation. Also ich halte diese Nahost-Situation, die gesamte Konfliktgemengelage und darin eingelagert das nukleare Element, für das Gefährlichste, was wir im Moment auf dem Tisch liegen haben.
Überall brodelt es, aber wenn es um Atomwaffen geht, dann brauchen wir gar nicht so weit in die Ferne schauen. Im rheinland-pfälzischen Büchel, da sind amerikanische Atomwaffen. Und zuletzt gab es da immer wieder Demonstrationen von Friedensaktivisten, die sind sogar auf das Gelände vorgedrungen und haben dort protestiert. Davon abgesehen scheint in Deutschland die Mehrheit der Bevölkerung diese Stationierung zumindest stillschweigend zu dulden. Warum ist das Ihrer Ansicht nach so?
Ja, das ist Teil der NATO-Strategie und die NATO-Strategie ist aufgebaut auf nuklearer Abschreckung. Und Deutschland ist Mitglied der NATO. Wir haben die sogenannte nukleare Teilhabe, wo wir zwar über den Einsatz dieser Atomwaffen nichts mitzubestimmen haben, aber in der Planung beteiligt sind. Und von daher sind einige Dutzend, die genauen Zahlen sind nicht bekannt, Atomwaffen auch in Deutschland stationiert. Also man nimmt an, dass die Amerikaner insgesamt in Europa noch einen geringen dreistelligen Betrag an Atomwaffen stationiert haben. Sogenannte taktische Atomwaffen, die für uns natürlich, wenn sie zum Einsatz kommen, nicht taktisch sind, weil wir dann in den Untergang gehen. Mhm. Und auf der anderen Seite hat Russland noch eine vierstellige Anzahl von sogenannten taktischen Atomwaffen.
Herr Zellner, was Sie uns da in den letzten etwa 8 Minuten skizziert haben, das ist ja nichts anderes als ein Schreckensszenario. Es drängt sich zum Schluss die Frage auf, 73 Jahre danach, was haben wir eigentlich von Hiroshima gelernt als Menschheit?
Also wir haben im Kern gar nicht viel gelernt. Im Moment geht es ganz dringend darum, dass New Start gerettet wird, weil wenn New Start nicht gerettet ist, dann ist es so gut wie sicher, dass der INF-Vertrag zusammenbricht. Und dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir in ein nukleares Wettrüsten in Europa reingehen. Und das kann nicht unser Interesse sein. Das heißt, was ich mir erwarten würde, ist, dass die deutsche Öffentlichkeit und dass auch die deutsche Bundesregierung lauter wird zum INF-Vertrag, die beiden Parteien eingehender und vernehmlicher auffordert, sich zu diesem Vertrag zu bekennen und die vertraglichen Instrumente zu nutzen, um die wechselseitigen Vertragsverletzungsanwürfe aus der Welt zu schaffen. Das ist in unserem Interesse.
Mahnende Worte von Dr. Wolfgang Zellner, stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Mit einer Bestandsaufnahme der atomaren Bedrohung der Welt. Anlass ist natürlich der 6. August 1945, der Tag, als die Atombombe auf Hiroshima fiel. Vielen Dank, Herr Dr. Zellner.
Ja, Ihnen auch. Tschüss.